For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft.
Also mir ist weiterhin unverständlich, wie irgendjemand eigentlich denken kann, dass man damit durchkommt, dass man das Welterbe der Musik einliest und dafür nichts zahlt, niemanden Anerkennung zeigt und ihn auch nicht beteiligt. Also wenn man sagt, das funktioniert nicht, wenn ich Lizenzzahlungen mache, dann hat man kein Geschäftsmodell. So einfach ist das. Wir haben doch gesetzgeberisch Exklusivrechte zugestanden. Warum sagt die Politik nicht, ihr könnt die auch durchsetzen?
Hallo, ich bin Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie und das ist For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Götz von Einem. Er ist ein deutscher Musikverlagsmanager und seit 2018 Managing Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Peer Music, einem international tätigen Musikverlag, dem weltweit größten familiengeführten Verlag mit 39 Büros in 32 Ländern. In dieser Funktion verantwortet er die strategische Entwicklung des Verlags im deutschsprachigen Bereich. Für Peer Music ist er außerdem für die Digitallizenzierung und urheberrechtspolitische Themen in Europa zuständig. Gleichzeitig ist er stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der GEMA, in dem er seit 2018 aktiv ist und sich insbesondere mit der Anpassung der Verwertungsgesellschaft an digitale Herausforderungen beschäftigt. Darüber hinaus ist Götz von Einem langjähriges Vorstandsmitglied und mehrfach gewählter Präsident des DMV, Verband Deutscher Musikverlage. Für diesen war er auch viele Jahre als Vertreter im Board des Internationalen Musikverlegerverbandes ICMP tätig. Nicht zuletzt wirkt er in seiner Rolle als DMV-Präsident aktiv beim Forum Musikwirtschaft mit, dem Bündnis aus den 6 maßgeblichen Verbänden des Wirtschaftsbereichs in Deutschland. Herzlich willkommen, lieber Götz, nach dieser Einführung. Schön, dass wir hier zusammenkommen und uns endlich mal eine Weile unterhalten können.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Dass wir zusammensitzen nach der Einführung, Referenz an deinen Lebenslauf, hat ja noch eine doppelte Ebene, weil ihr seid ja auch Mitglied im Verband.
Als Peer Music.
Als Peer Music, genau. Ja. Und daher kennen wir uns ja auch. Also das ist quasi jetzt so der gesprochene Disclaimer, den ich mir gerade nochmal überlegt habe, weil wir uns an so vielen Stellen schon begegnet sind, als Kollegen, du als Mitglied in anderen Funktionen, dann natürlich auf dem juristischen Parkett, wo wir jetzt natürlich nicht direkt in unser Lieblingsthema des Urheberrechts einsteigen werden, aber das als Disclaimer vorangeschickt und ich freue mich wirklich, dass wir hier Anfang des Jahres Zeit finden und beginne mal mit der Blockflötenfrage. Wie kam die Musik zu dir und was hat dich...
Darf ich noch kleinen Disclaimer auch dann machen, weil wir haben darüber ja vorher gesprochen, mit den verschiedenen Hüten, die man in dieser Branche auch aufhat, dass wir heute sozusagen das Gespräch zwischen Verbandsvorsitzenden führen, also hier als DMV, nicht als GEMA
und genau.
Darauf freue ich mich.
Ganz genau. Und das ist sozusagen der formale Anker. Wenn man uns zusammen irgendwo sieht, dann haben wir genau diesen Hut auf. Und die Verschränkungen darunter sind Teil unserer verschiedenen Beziehungen. Blockflötenfrage. Musik in deinem Leben. Wann und wo kam die Musik zu dir? Und wie bist du musikalisch dann geprägt worden?
Also ich glaube, ich bin einer von diesen ganz, ganz vielen Leuten in unserer Branche, die, ich will nicht sagen Überzeugungstäter sind, aber einfach aus der Liebe zur Musik in die Branche gekommen sind. Und weil sie vielleicht auch irgendwann mal überlegt haben, kann ich irgendwas mit Musik machen, weil das Medium ist, was mich bewegt und begeistert. Und das findet man ja in den Labels und Verlagen ganz viele, die dann sich entweder nicht getraut haben, es professionell zu machen oder irgendwann gemerkt haben, es reicht vielleicht dann auch nicht. Ich habe eine klassische Ausbildung aus dem Elternhaus mit Cello und Schulorchester und sowas. Und hatte dann aber auch einen ganz tollen Lehrer, der eine Rock-AG gegründet und geführt hat. Und darüber bin ich dann zum Schlagzeugspielen gekommen.
Gerade habe ich überlegt, mit dem Cello in der Rock-AG. Und
ja. Also man kann ja auch...
Ich hätte dir das zugetraut.
Es gibt ganz tolle Stücke, wo Cello ja auch mit drin ist. Ich finde es auch immer noch ein ganz tolles Instrument, auch wenn ich heute eher Schwierigkeiten mit dem Bassschlüssel noch habe. Aber ich bin dann halt aufs Schlagzeug gegangen und daraus hat sich dann die erste Band gegründet und habe auch dann ein bisschen Gitarre und andere Instrumente gelernt, aber alles sehr...
Multi-Instrumentalist.
Amateur und Autodidakt. Und ich sage das immer im Vergleich zu den tollen Autoren und Künstlern, mit denen ich heute arbeiten darf, ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich dann gesagt habe, irgendwann kommst aus einer Juristenfamilie, geh mal auf den Juristenweg und bin gleichzeitig dann aber auch sehr dankbar, dass sich durch verschiedene schöne Fügungen und auch Unterstützung von wichtigen Leuten es sich ergeben hat, dass ich in dieser Branche gelandet bin und jetzt dann doch wieder recht nah dabei.
Du bist mittendrin. Du bist nicht nur nah dabei, du bist mittendrin.
Ja, ich darf auf jeden Fall dann zuhören und werde auch ab und zu nach Meinung gefragt zur Musik. Und das finde ich dann ganz schön, wenn man, ich finde es immer noch ein erhebendes Gefühl, wenn man so ein erstes Demo hört, was aus einer Session kommt, wo man dann sagt, okay, da haben jetzt begabte Autoren, Musiker einen Tag lang oder zwei, drei dran gearbeitet und was dann, sich dann vorzustellen, was daraus noch werden kann. Mhm. Und wenn es dann natürlich noch erfolgreich wird und man es irgendwann im Radio hört oder es viel gestreamt wird, ist umso...
Tant mieux, wie der Franzose sagt. Ja, also das ist aber ja schon, damit bist du ja unmittelbar schon bei der beruflichen Ebene, bei dem Entstehen und Begleiten des Entstehens von Musik. Du hast aber die Instrumente dann wirklich in dem Moment, wo du... dich eingeschrieben hattest, hast du die Instrumente an den Nagel gehängt oder hast du dann noch Schlagzeug weitergespielt? Hast du wirklich eine Weile noch, hast du noch länger durchgehalten als ich?
Also ich spiele auch immer noch, oh, wow. Also vor mich hin.
Schlagzeug?
Schlagzeug ist ehrlicherweise das Schwierigste, weil da beschwert sich zu Hause immer jemand, wenn man da loslegt. Und insofern ist jetzt mehr Gitarre oder andere Instrumente, aber wie gesagt, sehr für meinen Hausgebrauch bestimmt.
Ja, schön. Also das ist ja, ich habe es Blockflötenfrage genannt, weil in letzter Zeit immer die Blockflöte kam, for a reason. Und wenn
habe ich auch mal gelernt.
Aber da ist sie. So musste es losgehen. Ja. Der Sprung vom sagen wir mal, ins Juristische dann. War das was, wo du aber schon auch die Verbindung zur Musik gesehen hast oder war das auch noch weit weg?
Also als ich angefangen habe, Jura zu studieren, war das weit weg, weil ich es mir einfach nicht vorstellen konnte. Ich hatte auch keine Berufsbilder sozusagen vor Augen. Ich war reiner Musikkonsument. Ich wusste nicht, was jetzt Unterschied zwischen Label und Verlag und solche Sachen. Ich hatte mich mit Urheberrecht logischerweise auch noch nicht beschäftigt. Ich habe mir auch damals nur eingeschränkt, was ich die Copyright Credits und sowas angeguckt, was ich heute durchaus tue. Aber damals konnte ich mir, habe ich das nicht verstanden, was da drauf stand, um es mal so zu sagen. Und bin ins Juristische eher gekommen, auch über Interesse an Politik. Also eher so über verfassungsrechtliche, hatte auch einen sehr europarechtlichen Schwerpunkt im Studium, weil bei uns jedenfalls auch kein Fach Urheberrecht gab. Und bin dann über die Praxis dahin gekommen. Also ich habe irgendwann, das kann ich an dieser Stelle auch sagen, ich habe irgendwann ein Praktikum gemacht bei Götz Kiso, den ein oder andere Hörer wird ihn kennen, ein ganz toller und erfahrener Musikanwalt. Und bei dem habe ich damals ein Praktikum gemacht und dann habe ich gesagt, also so kann Jura ja wirklich auch Spaß machen, wenn man mit solchen Mandanten zu tun hat, aber auch einfach mit dieser Materie. Und so bin ich dann da hingekommen, dass ich sagte, okay, da gibt's irgendwas, was man machen kann als Jurist. Ehrlicherweise war es aber so, als ich fertig war, das ist, glaube ich, bei dir ähnlich gewesen, wenn ich hier auf den Mount Music gucke, da waren wir nämlich am Tiefpunkt. Also ja. 2006, da gab es für Juristen einfach gar keine Jobs in der
Musikbranche. Aber Napster hat gerade als Bezahldienst gestartet, das vergessen manche.
Ja, aber genau, Juristen hat man dann in-house jedenfalls nicht unbedingt gesucht. Deswegen war ich erstmal bei einer großen Kanzlei auf Medienrecht spezialisiert, NÖR hieß die und heißt sie auch immer noch. Und kriegte dann aber irgendwann den Anruf wieder von besagten Götz Kiso, der sagte, ich habe mit Hartwig Masuch gesprochen, der sucht einen Juristen für seine neue BMG. und ob ich da Interesse hätte. Und das war sozusagen der zweite glückliche Fügung für mich, dass wir uns verstanden haben und dann ich da anfangen durfte als erster Jurist, damals noch unter 10 Leute.
Na, das war Startup-Phase damals.
Das war absolute Startup-Phase und hat sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen. Und hätte man damals auch nicht gedacht, was aus so einem kleinen Unternehmen dann werden kann.
Immerhin der vierte Major, ne?
Shoutout, ganz große Leistung. Bin auch immer noch froh, dass ich Teil dieser Geschichte sein durfte und habe da furchtbar viel gelernt.
Ja, das war ja eine besondere Phase, gerade auch für uns Juristen. Du hast es angesprochen, Inhouse-Juristen hat man damals nicht so viele gesucht. Die Krise war omnipräsent, aber die juristischen Fragestellungen und die Fragen der Rechtsdurchsetzung und die Frage nach dem Umgang mit dieser tiefgreifenden Disruption damals war ja eher eine, wo wir uns auch schon Early Days dann über Pirateriestrategien, um genau zu sein, Anti-Pirateriestrategien unterhalten haben, die Tauschbörsenthemen rauf und runter. Und seitdem hat sich aber wahnsinnig viel verändert, auch in den Berufsbildern, die du vorhin angesprochen hast, ne? Also wirklich zu sehen, dass du mittlerweile, damals fast undenkbar, dass du einen M&A-Juristen in einem Musiklabel hast, ne?
Absolut. Deswegen ist ja immer die Frage an jemanden, der als Jurist in der Musikbranche arbeitet, war immer, ja, und dann mahnst du die ganze Zeit ab.
Genau.
Und sowas, wo ich immer gesagt habe, nee, ehrlicherweise habe ich hier noch nie eine Abmahnung geschrieben, weil diese Sachen hat ja dankenswerterweise, habt ihr dann übernommen mit dem Verband. Und wir haben in-house ja eher wirklich die Frage vertragliche Gestaltung und auch was, vielleicht auch was muss man bisschen moderner oder neuer an den Verträgen machen. Und bei BMG war natürlich auch ein großes Thema tatsächlich die Akquisition.
Na klar, klar. Und sagen wir mal so, die Anzahl der Juristen in den Mitgliedsfirmen oder in den Verlagsfirmen oder anderen Musikunternehmen liegt ja auch daran, dass die Vertragskonstrukte, die entsprechenden Deals wesentlich individueller und komplexer geworden sind und dass man es eben nicht nach Standard mehr machen kann, so wie man das vielleicht mal in den 90ern gemacht hat. Ne?
Das ist sicherlich so. Gleichzeitig finde ich immer auch das wieder, glaube ich, was Besonderes an dieser Branche. Man kann ja über Juristen vieles sagen. Es gibt auch viele Bereiche, wo wir sie vielleicht das Leben komplizierter machen. Das Tolle an unserer Branche ist ja, dass wir als Juristen durchaus immer mittendrin sind und im Idealfall mitgestalten. Mhm. Das ist das, was mir an diesem Bereich immer noch sehr viel Spaß macht, dass man einerseits ja die Verbindung nach vorne hin zu den Kreativabteilungen hat und dann aber auch, ich will nicht sagen nach hinten raus, aber in der Wertschöpfungskette im Unternehmen weiter die Administration, die das Ganze ja auch umsetzen muss, was man auch mitdenken muss. Und dazu noch Finanzierung, Akquisition und alles drumherum. Man ist also mittendrin. Und das ist, und es geht dann auch nicht nur um die juristischen Fragen, sondern es ist schon ein sehr kommerziell wirtschaftlich denkende Funktionsbeschreibung, würde ich da sagen.
Ja, da sind wir mal gespannt, wie dieses Plädoyer für Juristen in den Musikunternehmen von den Zuhörerinnen und Zuhörern aufgenommen wird. Wir kennen ja das Bild der Bremser. Wir kennen das Bild der Bedenkenträger. Natürlich füllen wir das als Juristen auch gerne aus. Lass uns mal kurz von der Juristerei, da können wir nachher wieder drauf kommen, zu dem Thema heute 2026 Rolle der Verlage kommen. Du vertrittst, wie eingangs gehört, den größten familiengeführten Verlag der Welt für den deutschsprachigen Raum. Wir haben über Berufsbilder in der Juristerei gesprochen. Wie würdest du denn heute für die Zuhörerinnen und Zuhörer darstellen, was der Verlag heute macht, wie er arbeitet, wie er sich unterscheidet vielleicht auch von einer Zeit vor 20, 30 Jahren?
Also im besten Fall ist es bei Verlagen, ähnlich wie bei Labels, sind wir ein Partner für die Kreativen, in unserem Fall halt die Musikautoren und Autoren, und bieten halt eine Palette von Dienstleistungen, wenn du so willst, an. Das geht ja von der Kreativarbeit kann ich gleich noch genauer darauf eingehen, Kreativarbeit, Administration, Lizenzierung, also Film, Werbung und sowas. Rechtspolitik, finde ich, gehört auch dazu, dass wir das sozusagen auch mitdenken. Und eventuell auch Finanzierung durch Vorschüsse. Hm. Das ist ja die Palette. Das ist natürlich für jeden Autoren auch ein bisschen anders, was er da braucht. Also die, das ist sehr genreabhängig. Die Rockband ist in der, im Zweifelsfall so autark, dass sie sagt, wir schreiben für uns selbst und nur für uns selbst. Und wir wollen vor allem niemanden, der uns da kreativ reinredet. Dann sagt man, okay. Aber wir brauchen jemanden, der für uns die Administration übernimmt. Und vielleicht brauchen wir auch einen Vorschuss dafür. Der, ich sag mal, das andere Extrem in der Kette ist sicherlich im Schlagerbereich, wo es noch sehr so ist, Songs werden geschrieben und sollen gepitcht werden zu Künstlern, die sie dann aufnehmen. Ist jetzt ein bisschen Stereotyp, aber das ist eigentlich so das, wie man sich das vorstellen kann. Und der sozusagen Mainstream-Pop ist in der Regel so in der Mitte. Häufig sind die Künstler ja selber da mit beim Schreiben. Das heißt, die Sessions oder die Songcamps, die wir organisieren, veranstalten, sind dann idealerweise mit den Künstlern, sodass dann gleich auch klar ist, der braucht jetzt das, der möchte das, der stellt sich das vor.
Und genremäßig, nur kurz dazu, genremäßig seid ihr von hier bis dort aktiv? Also ihr seid nicht auf ein bestimmtes Genre als Verlag dann spezialisiert?
Nö, wir können alles. Wir haben sicherlich unsere Schwerpunkte. Wir haben weniger im Rap als jetzt im Pop. Wir haben aber auch Schlager. Wir haben kaum Volksmusik, aber das ist vielleicht auch sozusagen natürliche Entwicklung. Es hängt am Ende ja sehr auch von den handelnden Personen ab. Hm. Und gerade bei einem kleineren mittelständischen Verlag, wie wir es in Deutschland nun mal sind, kommt es dann auf die A&A, was wir auch A&A nennen, also die Kreativpersonen an, wo die ihre Schwerpunkte haben und wo die connecten mit den Autoren. Also das ist
die Zuhörerinnen, die schon ein bisschen länger dabei sind, die erkennen natürlich sofort Artist and Repertoire, hier die Abkürzung wieder A&A, auf sowohl auf Verlagsseite als auch auf Labelseite benutzt. Was für die, die in der Branche sind, ganz normal ist, was für Außenstehende wie auch anderes manchmal nicht so ganz so leicht zu dechiffrieren ist. Und zwar nicht, weil die Bezeichnung sich nicht erklärt, sondern weil genau da ja wieder die Frage ist, wer macht denn dann was mit wem und welche Rolle hat wer? Aber da waren wir gerade.
Also genau, das ist im Kreativbereich ist es so, dass natürlich unsere da, wo wir am meisten Input geben können und am meisten bewirken können, ist bei der Entdeckung und Förderung von Talenten, muss man ganz, ganz grob zu sagen. Und das geht halt los, dass man einfach gut vernetzt ist mit den Akteuren, sei es Labels, sei es Manager, sei es Anwälte, sei es vor allem auch andere Autorinnen und Autoren, denn die reden ja auch untereinander. Und dann taucht da plötzlich ein neuer Autor auf und irgendjemand sagt, oh, der ist gut, der müsste mal gefördert werden, der müsste vielleicht mal mit dem und dem zusammenschreiben, um sich weiterentwickeln zu können. Und das ist genau dann auch unser Ansatzpunkt, zu sagen, okay, was können wir denn für den tun? Mhm. Und mit wem könnte der denn jetzt schreiben? Und das geht dann los mit, was wir Sessions nennen, was häufig so sozusagen Workshops sind, wo zum Teil Leute sich zum ersten Mal begegnen und einen Song zusammenschreiben. Idealerweise steht dann am Ende des Tages das Konstrukt und muss in Anführungszeichen nur noch fertig produziert werden. So ist es häufig. Es gibt natürlich auch die Fälle, wo man dann merkt nach einem Tag, nee, da zwischen den beiden oder den dreien hat es nicht gefunkt. Mhm. Das ist ja, darf man immer nicht vergessen. Songwriting ist immer noch eine sehr persönliche Sache, sehr intrinsisch und natürlich ist da auch Handwerk dabei und man braucht auch vor allem auch Talent, aber am Ende muss es halt auch auf der persönlichen Ebene wirklich funktionieren und sag mal so, ich als insofern Musikverleger, mein Ziel ist es genau das dann auch rauszukitzeln oder zu erreichen, dass am Ende ja Songs kommen, die einen idealerweise bewegen und nicht nach, in Anführungszeichen, Fließbandarbeit oder sowas klingen. Aber nochmal, diese Ausbildung, die Förderung von Talenten ist wirklich einer der Schwerpunkte, was ein Verlag leisten können, weil auch, kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber das ist ja häufig das Stadium, wo Labels noch nicht involviert sind, weil es eigentlich erstmal nur darum geht, überhaupt Songs zu entwickeln. Es gibt ja auch natürlich den anderen Weg, ein Label oder ein Management sucht für seinen Künstler Songs, hatten wir gerade im Bereich Schlager insbesondere, aber auch im Pop-Bereich. Das ist natürlich, wenn du etabliertere Autor bist, dann geht es darum, wie kriege ich meinen Autoren da vielleicht auch mal dazu mit, der oder die Künstlerin
zu schreiben. Also Platzierung quasi.
Ja. Ja. Und auch da wieder geht es natürlich um einerseits Kontakte, aber andererseits auch das Gefühl, was könnte denn da passen? Wer ist da vom Stil her, aber auch von der Persönlichkeit passend?
Und wenn du da jetzt, du hast angesprochen, wirklich diesen Spark hast, du hörst, da gibt es einen jungen, begabten Menschen, der mal gefördert werden sollte, könnte, holst du den dann zu so einer Co-Writing-Session einfach schon mal dazu oder geht das individuell los? Ist das wie muss man sich das vorstellen? Ist das erstmal so ein Austausch, wo man sich stärker mit dem Kreativen beschäftigt oder bist du da, wie muss man sich das vorstellen? Einfach um die Zuhörer mitzunehmen.
Also es ist, es hilft natürlich immer, wenn man den oder diejenige dann auch kennenlernt. Und da will ich jetzt gar nicht mich alleine in den Vordergrund stellen, weil auch dafür hat man im Verlag und haben wir auch bei uns sehr fähige Leute, die genau das machen, nämlich sich dann auch mit den Autoren hinzusetzen und sagen, was willst du denn eigentlich? Was stellst du dir vor? Wo kommst du her? Also die Fragen, die du mir gerade gestellt hast, wo kommt denn dein Interesse für Musik her? Oder warum willst du in diesen Bereich? Das spielt ja auch eine Rolle. Und dann auch musikalische Vorlieben. Und dann aber auch sich zu überlegen, wo könnte das passen? Und wir, das ist vielleicht auch das, was wir als Indie machen können. Wir sind da durchaus so, dass wir auch sagen, wir probieren es erstmal aus. Mhm. Also nicht gleich irgendwie jeder Exklusivvertrag oder sonst was, sondern so sagen, passt das überhaupt und kommt da was bei raus? Und dann muss man die Entwicklung beobachten und gucken, wie kitzelt man da das Talent raus? Denn das ist glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer auch immer, weiß nicht, ob das so ein Buch mit sieben Siegeln ist, wo kommen eigentlich solche Songs her? Aber das ist, die meisten Autorinnen und Autoren, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder die ich kennengelernt habe, da ist wirklich dieses Intrinsische ist da so drin. Die können sich auch nichts anderes vorstellen. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir später noch über politische Vergütungs- und sonst was Themen reden. Das ist halt, das ist ein Lebensentwurf. Das ist ja nicht so jemand, das sind keine Leute, die sagen, na gut, wenn das nicht klappt, dann erlerne ich morgen Handwerk oder studiere doch noch Jura oder sowas.
Sondern ja, also du kommst da an einen sehr spannenden Punkt, weil dieses, worüber wir gerade gesprochen haben, welche Rolle hast du als Firma im Kontakt zum Nachwuchs. Das ist ja parallel an vielen Stellen in der Wahrnehmung zu dem, was die Labelseite macht. Gleichzeitig hast du vorhin etwas sehr Spannendes gesagt, nämlich auch diese Motivation der Mitarbeiter innerhalb der Firma, die ja auch sich sehr stark mit Musik identifizieren. Das ist ja auch sowohl auf der Labelseite als auch auf der Verlagsseite so. Ich nehme wahr, dass in den letzten Jahren das gerade dem Wirtschaftsbereich so abgesprochen wird. Also dass wir sozusagen die Reduzierung rein auf diese wirtschaftliche Partnerschaft erleben und dieses Zwischenmenschliche, dieses Treffen von, da sind musikbegeisterte Menschen, die das, wie du sagst, als Lebensentwurf haben, intrinsisch motiviert, der eine so, die andere so, die da aber aufeinandertreffen und im besten Fall einen Humus vorfinden, wo sie dann ihre Kreativität ausleben können mit Partnern, um dann am Markt erfolgreich zu sein, best case, und gemeinsam dann ja einen Weg vor sich haben. Da geht's ja eigentlich erst los, so richtig. Wenn du dann merkst, du kannst das Ganze nochmal mit anderen Partnern erweitern, du kannst, siehe Co-Writing-Sessions, du bringst wieder andere rein. Da nehme ich wahr, dass das in letzter Zeit vor allem der Wirtschaft so abgesprochen wird. Und ich frage mich, woher das kommt.
Also das kann ich mir ehrlicherweise auch nicht erklären, weil ich kenne, glaube ich, kaum jemanden in der Musikbranche. Label, Verlag, auch Verwertungsgesellschaften und so. Da sind so viele Leute, die alle Musikbegeisterte sind und aus dem einen oder anderen Grund halt dort gelandet sind. Aber die Motivation, dass man dann denen, die wirklich das dann machen, also den Autoren und auch den Künstlern, zu helfen. Also diese Motivation würde ich niemandem absprechen. Ich glaube, dass das auch uns wirklich von anderen Branchen total unterscheidet. Diese totale Identifikation mit dem Produkt, in Anführungszeichen, Musik und der Wille, daraus was zu machen. Also das ist...
Wir haben es ja in der Bezeichnung teilweise sogar mit diesem Thema Intermediäre. Ich meine, das ist so eine kalte Benennung dessen, was ihr, was unsere Mitglieder, was die Menschen, die in diesen Firmen arbeiten, tun. Und das hat ja doch dann auch eine politische Ableitung, weil je mehr du in so eine Richtung auch geframed wirst, desto weniger Leute sagen, ach Mensch, da geht's doch um Menschen, die miteinander Kultur schaffen und dass es dafür dann Geld braucht und dass es, um davon leben zu können, dann noch mehr Geld braucht. Das ist eigentlich allen klar. Aber das ist so etwas, wo dann noch dazu, wenn wir jetzt in den aktuellen Diskussionen sind, dann kommt noch die Plattform dazu und der Fan da draußen, der muss sich ja mit all dem eigentlich gar nicht so sehr auseinandersetzen. Der muss nicht verstehen, wer mit wem Vertrag hat. Der muss nicht. Aber ich finde schon, dass so in der Breite so dieses Bild von Verlag, Label, dass man da erstmal wieder hinkommen muss, dass die Leute wirklich verstehen, ja, das sind Leute, die leben für Musik.
Der also eine so, der andere. Ich würde auch ganz klar sagen, gerade für so einen Mittelständler, wie wir es sind, ist das fast ein Einstellungskriterium. Mhm. Weil jeder von meinen Leuten soll ja auch Kontakt zu unseren Autorinnen und Autoren haben. Und wenn man dann kein Verständnis für die Lebenssituation der Autorinnen und Autoren hat, dann ist man dann auch falsch. Und also jetzt nur mal als plakatives Beispiel, weil wir ja vorhin wieder über Juristen sprachen. Ich glaube auch, dass der Großteil der Juristen, mit denen du oder ich studiert haben, wir in dieser Branche total falsch. Die würden verrückt werden.
Die sind als Fans aber gerne wieder dabei.
Dann sagst du, ich habe doch einen Vertrag gemacht und aus Emotionalität heraus oder was auch immer, sagt der Künstler, ja, aber das funktioniert nicht, ich möchte mit jemand anders zusammenarbeiten. Ja, dann ist unsere Aufgabe als Juristen dafür, eine Lösung zu finden. Aber du kannst dich nicht einfach hinsetzen und sagen, hier, aber du bist jetzt für die nächsten 200 Jahre bei uns gefesselt. Das ist so, ist jedenfalls nicht mein Verständnis, weil dann das übergeordnete Ziel sozusagen das überlagert.
Ja, auch da eine spannende Brücke, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf, weil in der Tat ja dieses Thema, wer verträgt sich mit wem im besten Sinne, wer schließt mit wem einen Vertrag, heute mehr denn je ja frei ist, weil auch die jungen, begabten Autorinnen, die du dann kennenlernst, haben ja durchaus ein etwas anderes Bild im Kopf heutzutage als noch vor 20, 30 Jahren. Das heißt, da ist ja auch dieses Thema, warum brauche ich dich denn überhaupt als Partner? Was bringst du mir denn? Wir sind nicht mehr in einer Welt, wo irgendein Manager da sitzt und sagt, ich mache dich berühmt, sondern dieses so, was ist denn die Partnerschaft für mich jetzt wert? Und an der Stelle, wie viel Menschen triffst du, die eigentlich in so einem DIY-Umfeld schon aktiv sind oder die da eigentlich sich so auch als Lebensentwurf schon gesehen haben, die gedacht haben, okay, so mache ich das einfach, ich brauche gar keinen Partner. Geht doch auch so.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, was sich, glaube ich, in den letzten wahrscheinlich 20, 30 Jahren in der Branche total geändert hat. Jedenfalls seit ich dabei bin, war das immer schon das Mantra, wir müssen uns tagtäglich beweisen, warum es uns gibt. Ja. Das gilt, glaube ich, für Labels und Verlage gleichermaßen. Und ich kann damit gut leben. Ich finde, das ist eine ganz natürliche Ansage, zu sagen, es geht alles nur vom Autoren-Künstler aus und wir müssen überlegen als Branche, wie können wir dem helfen. Das
als klingt Partner, sehr, als Dienstleister.
Sehr hochtrabend, ja. Aber das ist ja der Impetus und das Ziel. So, und du sagst es richtig, wird ja auch immer wieder so lapidar zum Teil gesagt, jeder kann heute alles selber machen. Ja, das ist so. Ob er damit erfolgreich wird, ist noch eine andere Frage. Würden wahrscheinlich sowohl Labels als auch Verlage sagen, naja, ihr könnt unsere Hilfe schon gebrauchen, aber wir beweisen euch, warum. Und weil du danach gefragt hast, wir haben durchaus sehr viel mit Künstlern zu tun. Jetzt sage ich bewusst auch wieder Künstler, die das do-it-yourself machen, also selbst ihre Aufnahmen organisieren und sich dann überlegen, wie bringe ich die zum Markt, gerade natürlich die Newcomer oder die am Anfang ihrer Karriere stehen, weil es ja schon so ist, dass gerade am Anfang der Karriere nicht so einfach ist, auf der Labelseite jemanden zu finden. Mhm. Das ist jedenfalls unser Eindruck als Verlag jetzt wieder, weil gerade diese Künstler dann häufig bei uns ankommen und sagen, ja, ich bearbeite da gerade an was, kannst du uns helfen? Und dann geht es auch um Vorschüsse und sowas zur Finanzierung der Aufnahme und sowas.
Es ist spannend, weil du nämlich, wenn du sagst, da ist auf der Labelseite noch nicht so leicht jemand zu finden, da denken wir beide dann wahrscheinlich an etwas Ähnliches, nämlich an eher eine klassische Labelpartnerschaft, wohingegen ja heute genau diese Kreativen oft einfach dann nur eine Form von Verbreitungsweg suchen, um dadurch auf den verschiedenen Wegen erstmal stattzufinden. Und das ist ja was, was aber eigentlich diese wirkliche Labelpartnerschaft, die wir im Kopf haben, nur minimalst abdeckt. Und dann bist du nämlich schon bei meinem Folgegedanken, nämlich du hast gerade gesagt, dass da ja die Künstler sind, die schon an so vielen Stellen aktiv sind und mit Fragen auf euch zukommen, wo ja eigentlich dieser Servicegedanke, Dienstleistung sich ja dann danach richtet und sich davon ableitet, wo dann die Rollen umso schwieriger werden eigentlich erstmal, weil du ja dann auch so, keine Ahnung, da kommst du ja fast schon in so Management-Aspekte oder was Education-Aspekte. Du bist der Kümmerer dann an der Stelle. Und es kommt aber nicht von dir selber, dass du das alles unbedingt sein willst, sondern es kommt von der anderen Seite, von dem Kunden sozusagen. Ne? Und das trifft sich aber ja trifft aufeinander in einem Umfeld, wo es genauso passieren kann auf der Labelseite oder an anderen Stellen. Insofern, das macht halt das macht es auch so schwierig in unserer Branche, da so diese Kategorien einfach so Excel-Sheet-mäßig durchzuziehen. Ne?
Also ich meinte das ja auch nicht als sagen Vorwurf an die Labelseite, ja. Ihr kümmert euch nicht darum. Es ist nur eine Beobachtung, die wir zumindest in den letzten Jahren vermehrt machen, dass es viele junge Künstler gibt, die versuchen alleine, entweder gezwungenermaßen oder weil sie es einfach wollen und sie können es, weil es die Do-it-yourself-Vertriebswege gibt. Und dann drehen sie sich um und sagen, ja, aber irgendwo muss das ja das Geld dafür herkommen. So, und da sehe ich für uns Verlage durchaus auch eine Chance. Man muss halt mit ins Risiko gehen, aber das haben wir auch schon immer gemacht über die Vorschüsse. Aber da auch Künstler mitzuentwickeln. Es gab ja auch immer schon Verlage, gerade aus dem Indie-Bereich natürlich, die auch Künstler mitentwickelt haben. Mhm. Das ist insofern da in der Hinsicht dann auch vielleicht nichts Neues. Aber man muss halt gucken, bei den DIY ist natürlich eine zweischneidige Geschichte. Es gibt die es halt wirklich nichts anderes können, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben. Und es gibt dann, an die hast du jetzt wahrscheinlich aber auch gedacht, die es schon geschafft haben, die größer sind, genau. Die dann nämlich sagen, ich stelle mich alleine auf und ich brauche das klassische Labelkonstrukt nicht mehr, weil ich hole mir da einen Vertriebsdeal. Und das sind aber dieselben, die ja auch zu den Verlagen kommen und sagen, ich brauche aber bei dir auch keinen Autoren-Exklusivvertrag mehr, sondern einen Administrationsvertrag.
Und da bist du wieder bei der Parallele, ne? Und auch bei dem, was wir ja auch so als Weg von erfolgreichen Künstlerinnen eigentlich immer wieder sehen, dass das ja dann auch eine Form von unternehmerischer Tätigkeit ist, die sich daraus entwickelt und entsprechend im besten Fall da dann auch ein gewisses Umdenken stattfindet in der Rollenzuschreibung, weil man plötzlich ja dann auch da ehrlich sein muss und sagen muss, naja gut, ich bin jetzt hier nicht mehr nur die Künstlerin der Künstler, sondern ich bin jetzt auch noch Label-Owner, noch Verlags, noch Verleger selbst. Macht es nicht leichter, zumal wenn man das jetzt auf der größeren Tapete sich anschaut, noch mit den verschiedenen Verwertungsgesellschaften an Bord. Aber um uns da ein bisschen wieder rauszudrillen, du hast eine Anmerkung dazu.
Ja, ich wollte nur sagen, also wir sehen insofern ja schon dieses Zunehmen von kleineren Zellen, die sozusagen alles unter einem Dach machen. Verlag, Label, Management, oder das heißt ein Management mit paar wenigen. Das funktioniert, wenn du künstlerseitig da auch involviert bist. Unser Fokus ist dann natürlich aber, was ist denn mit den Nur-Autoren, in Anführungszeichen? Also die Songwriter, die nicht selber Künstler sind. Und die brauchen ja auch ein Zuhause. Und da können wir, glaube ich, mit der Kreativleistung punkten. Also was wir vorhin hatten, Pitching, Songwriting-Sessions. Während wir bei den, die Künstler sind oder in diesen kleinen Einheiten sind, die können das alles versuchen. Ich glaube, dass man da zum Beispiel auf der Administrationsseite sind wir immer noch diejenigen, die das Wissen haben und die Erfahrung und natürlich auch Skaleneffekte haben. Naja. Dann und wir wissen, wie die GEMA tickt oder klar. Können mit der GEMA reden, was Registrierungen angeht. Das ist dann halt auch wieder unser Metier.
Ja, und eine klassische Servicefunktion, die für viele eben etwas ist, was sie sich nicht ans Bein binden wollen. Unter anderem ja auch deshalb, weil es ja dann auch wieder nicht umsonst zu haben ist, weil man selber das Know-how aufbauen muss, weil man die entsprechenden Personen haben muss, die das dann auch tun. Eine Frage mit Blick auf die Nur-Autoren, weil wir jetzt gerade vorhin über die alles machen, DIY, also im engeren Sinne, die Autoren im engeren Sinne. Da ist ja dieser Kern, dieses Kernthema unserer Branche, wo ja jeder für sich immer wieder in Anspruch nehmen kann, dass das der Moment war, wo es dann losgegangen ist, sei es damals im Club oder bei der Aufnahme oder beim kreativen Akt des Schreibens oder des Komponierens. Das ist ja dieser auch immer wiederkehrende Schmerz, dass ja die sind, diese Autoren, die man nur so selten kennt. Und da an der Stelle ist ja was, und sie sind der Ursprung. Sie sind an der Stelle der Ursprung für das, was wir als Fans später hören, ne? Und das ist ja schon die auch von vielen ja Fans gar nicht in der Tiefe nachgehalten. Da wird ja schnell nerdig dann, wenn die Leute sich wirklich in der Tiefe damit befassen. Aber, und darauf will ich eigentlich hinaus, in der heutigen Zeit ja etwas, was viel mehr auch hochgeholt wird durch Metadaten, durch Zusatzinformationen, Streaming hier, Suche nach. Wie nimmst du das wahr? Hat sich da was verändert? Auch im Selbstverständnis vielleicht?
Also wir versuchen das natürlich, ist ja auch unsere Aufgabe als Verlag und dann auch als durchaus als DMV, also als Verband, natürlich nach vorne zu holen. Es ist immer noch so, dass wenn mich jemand fragt, ja, und wen habt ihr denn da so bei euch? Und dann muss ich immer sagen oder häufig sagen, naja, du wirst den nicht kennen, aber er oder sie hat geschrieben für oder hat den und den Titel geschrieben. Und dann kommt so der Aha-Effekt. Ich glaube, dass es auch bis zu einem gewissen Grad für die Songwriterinnen und Songwriter vollkommen in Ordnung ist. Ja, weil das ist nun mal das Berufsbild. Trotzdem ist es natürlich unser Bestreben, sie nach vorne zu holen, weil, um dann auch die Anerkennung für sie zu erreichen. Und es ist dann schon interessant, also wir haben ja zum Beispiel lange dafür gekämpft in den Diskussionen oder diskutiert mit Anbietern wie Spotify und so, dass das dann irgendwann auch ausgewiesen wird. Das war auch ein Datenthema, das müssen wir dann uns wieder auch zuschreiben. Aber ich bin sehr froh, dass es inzwischen ja Playlisten gibt, Written By, oder dass man überhaupt Songinfos sich nachgucken kann. Empfehle ich auch jedem, guckt mal unter Mitwirken oder Songinfos und wer das tatsächlich geschrieben hat. Und dann gibt's halt die Playlists. Und das ist ja, dann gibt's so ein paar Highlight-Namen, wo inzwischen vielleicht das auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, dass was ich der erfolgreichste Autor Max Martin, ein Schwede ist, den bis vor ein paar Jahren wahrscheinlich niemand kannte, obwohl der auch schon seit 25 Jahren dabei ist. Aber woran der alles beteiligt ist, ist ja Wahnsinn. Also wenn du dir seine Playlist anguckst, dann ein Hit nach dem anderen. Aber genau das ist es, darum geht es, dieses Handwerk, Songwriting dann auch zu promoten und zu sagen, da kommt alles her. Und ich bin natürlich immer sehr froh, wenn das auch aus anderen Branchenteilen sozusagen anerkannt wird. Wir müssen uns vielleicht nicht darüber streiten, ob es Singer oder Song ist. Die Diskussion kann man auch immer führen. Aber es beginnt schon am Anfang mit einem guten Song.
Naja, und da würde ich gerne direkt rüberziehen, den Crossfader an der Stelle und sagen, okay, und jetzt reden wir beide aber im Jahr 2026 darüber, wo wir generative KI um uns herum überall haben und uns fragen müssen, was heißt das für diesen menschlichen kreativen Akt, sei es im Rahmen der Aufnahme, sei es im Rahmen des Songwritings, wie Wie spricht das aktuell zu dir und wie ist es vor allem in der Diskussion mit genau den Menschen, über die du gerade gesprochen hast, die genau so dann wirklich sich ausschließlich auf Songwriting spezialisiert haben?
Also es ist natürlich nicht überraschend das Thema, was überall aufkommt, in jeder Diskussion, in jedem Gespräch. Und es ist wie sonst im Leben auch. Es gibt die Autorinnen und Autoren, die quasi davor sitzen und sagen, ja, in ein paar Jahren wird es uns nicht mehr geben, man braucht uns nicht mehr. Und es gibt die anderen, die sagen, positiver gestimmt sind, sagen, naja, menschlich kreierte Musik braucht es immer noch. Ich persönlich, ich will nicht Kulturpessimist sein, ich glaube auch, dass es weiterhin diese menschlich gemachte Musik braucht. Es ist klar, wenn man sich die Branche an sich anguckt, es wird Bereiche geben, die durch KI-generierte Musik ersetzt werden. Das wird ein wirtschaftlicher, bestimmter Prozess sein. Also wenn man über Kaufhausmusik oder sowas nachdenkt.
Fahrstuhlmusik.
Ja. Wo auch Arbeit dahinter steckt. Klar. Ja, aber es ist, da wird es Bereiche geben, die sehr unter Druck geraten oder jetzt auch schon sind. Das ist ja in anderen Branchen, Filmbereich oder so, oder Übersetzer und so, gibt es ja überall diese Bereiche. Am Ende geht es ja darum, was will dann auch wieder der Verbraucher, das unbekannte Wesen, was hört der? Und da kann man natürlich auch wieder auf der einen Seite sagen, ne, guckt ihr unsere Teenager an, wenn die nur auf TikTok rumhängen und nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden haben.
Das wäre die Folge Götz und Florian sprechen über ihre Kinder.
Genau, aber da muss ich auch sagen, bin ich dann doch wieder hoffnungsfroh, wenn ich dann entdecke, dass in irgendwelchen Playlists von diesen Teenagern dann plötzlich 80er oder 90er sonst was Musik auftaucht oder auch die Beatles. Und aus welchen Gründen auch immer, sei es, weil sie bei Stranger Things laufen, sehr schön. Das zeigt dann auch nur dass die sowas wie Zünkvergaben auch einen Impact haben. Und das ist ja auch Teil unseres Geschäfts.
Reinhard May neulich, Haftbefehl.
Ja, Shoutout, wer auch immer das da platziert hat. Also das ist alles gut. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Aber wir müssen natürlich, unsere Aufgabe bleibt ja weiterhin als Verband und als Verlag, die Rahmenbedingungen dafür richtig zu setzen. Mhm. Und so sehr ich glaube, dass sich in Anführungszeichen gute Musik immer durchsetzen wird, weil sie die Menschen hoffentlich so berührt, dass man dann sagt, ja, das hätte jetzt eine KI auch wirklich nicht generieren können, weil es halt noch nicht da war oder in dieser Form nicht da war. Und wir wissen ja alle, dass oder haben gelernt, dass KI in erster Linie reproduziert und nicht sich wirklich selber Sachen ausdenken kann, gerade im emotionalen Bereich. Mhm. Und das ist für jemanden, der jetzt musikalisch auch nicht so festgelegt bin. Ich bin vielleicht eher der Singer-Songwriter, gitarrenlastig, Grunge, Britpop. Aber in erster Linie geht es um intelligente Texte, finde ich gut. Und ich finde auch große Melodien gut. Und das kann halt auch die große Popballade sein, wenn sie jemanden bewegt. Und darum geht es.
Und ist das dann etwas, wo, weil du vorhin gesagt hast, letztlich ist es ja der Fan, das unbekannte Wesen, geht es dann um Education? Geht es um Transparenz? Geht es um harte Rechtsdurchsetzung? Geht es um alles in welcher Reihenfolge? Wo steigst du da ein? Durch welche Tür kommst du in die Diskussion da?
Also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt den Fan oder den Verbraucher irgendwie belehren oder bekehren oder sonst was können direkt, indem wir sagen, du sollst keine KI-Musik
machen. Nee, umgekehrt. Den Wert der menschlichen Musik hervorheben. Das wäre mein Gedanke jetzt.
Das kann und sollte jeder, der sich mit Musik auskennt, tun und immer verbreiten und sagen, hast du das schon gehört? Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist tatsächlich dafür zu sorgen, dass diese Autoren und auch die Künstler überhaupt noch existieren und weiter auch dann irgendwann davon leben können, also die Rahmenbedingungen. Und deswegen, ja, Werbung für Musik machen immer gerne. Bin ich auch bekannt für, dass ich auch Leuten auf die Nerven gehen kann, sagen, hör dir das mal an, jetzt musst du das anhören. Aber sozusagen im Beruflichen ist die Hauptaufgabe, unsere gemeinsame, die Rahmenbedingungen zu setzen. Und da könnte ich jetzt anfangen und sagen,
ja, da kommt das juristische Pro-Seminar jetzt durch. Da werden wir jetzt eine Sonderstunde eröffnen. Nein, aber da seid ihr ja jetzt mit immer noch demselben Götz vor mir, aber vielleicht jetzt mit dem GEMA-Hut kurz auf. Ihr seid da ja sehr erfolgreich in den Verfahren bis jetzt. Und wie übersetzt du diese Verfahren jetzt in die politischen Forderungen, vielleicht so rum, dass das alles durch die Instanzen gehen wird, ist klar. Wir haben eine Diskussion auf lokaler Ebene in Deutschland über KI und Urheberrecht. Wir haben es auf bundespolitischer Ebene, wir haben es in Europa. Was sind da so die Schritte, die du vor Augen hast, wo unser Thema ja gemeinsam ist, wie schafft man es wirtschaftlich auf Basis von guten Rahmenbedingungen aktiv zu sein, wie schafft man es da auch auskömmliche Verdienste zu Einnahmen zu generieren, um dann im Sinne aller Beteiligten im besten Fall davon leben zu können. Aber welche Schritte würdest du da konkret benennen jetzt?
Also ich muss mal aufpassen, dass man da auch nicht emotional wird, weil also mir ist weiterhin unverständlich, wie irgendjemand eigentlich denken kann, dass man damit durchkommt, um es mal so zu sagen, dass man das Welterbe der Musik einliest und dafür nichts zahlt, ja, niemanden dafür Anerkennung zeigt und ihn auch nicht beteiligt.
Im Businessplan noch nicht mal eine Zeile hinterlegt ist für Lizenzzahlungen.
Ja, dann hat man ja eigentlich kein Geschäftsmodell.
Exakt. Also
wenn man sagt, das funktioniert nicht, wenn ich Lizenzzahlungen mache, dann hat man kein Geschäftsmodell. So einfach ist das. So, und jetzt ist es natürlich so, dass man versteht, oder ich sag mal so, das Gute ist, Musik kann man lizenzieren. Das haben wir in den letzten 15, 20 Jahren bewiesen. Alle von Napster an bis heute, alle Dienste, die wollten, haben eine Lizenz bekommen. Sowohl auf der Label- als auch auf der Verlagsseite.
So. Also es geht.
Es geht.
Ja.
Wir wissen beide aus unseren Diskussionen in der breiteren Kreativ- und Wirtschaft, dass es sicherlich Branchen gibt, wo das sehr, sehr viel schwieriger ist, wenn man an Fotos denkt und sowas. Aber Musik geht. So. Und das ist ja das, was letztendlich die GEMA-Verfahren auch zeigen und was das Ziel sein soll. Die GEMA will lizenzieren. Es gibt einen Tarif, kann man immer drüber diskutieren, gibt es Mechanismen, die zu überprüfen, aber grundsätzlich, es geht. Und wir sehen es ja gleichzeitig auch auf der Labelseite. Das finde ich sehr gut, dass es da jetzt auch die ersten Vereinbarungen gibt. Das bringt den Markt voran und zeigt
fast im Wochenrhythmus neue Partnerschaften.
Ja. Genau. Zeigt, in welche Richtung es gehen kann. Ich verstehe natürlich, dass auch die Politik sagt, wir müssen was machen, wir müssen auch was für den Standort Deutschland oder Europa tun. Aber ich finde, sie müssen dabei, oder was dabei berücksichtigt werden muss, ist auch die Kreativwirtschaft. Wir sind ja kein kleiner Bereich. Wir sind eine der größten Branchen. Mit vielen, vielen Unternehmern und Unternehmerinnen, viele Solo-Selbstständige, und die müssten doch eigentlich genauso unterstützt werden, um da voranzukommen. Denn das ist auch gerade in Deutschland, glaube ich, eins unserer Kapital. Und dann kommt noch dazu, ich glaube, dass dass irgendein Start-up, ein KI-Start-up, sagt, ich verlasse Deutschland oder Europa nur wegen des Urheberrechts. Wenn der Rahmen klar ist. Ich glaube, das größere Problem sind doch andere Sachen. Finanzierung und die sonstigen Rahmenbedingungen.
Harmonisierung.
Ja, und da sind wir doch alle einer Meinung. Wir wollen Bürokratieabbau und Erleichterung für Unternehmen. Und da habe ich das Thema Quellensteuer noch gar nicht genannt. So, also insofern, ich glaube, dass wir da wir müssen in diese politische Diskussion weiter reingehen. Tun wir, glaube ich, auch. Aber was diese Diskussion zeigt, ist, wir haben doch von der Politik oder gesetzgeberisch Exklusivrechte zugestanden. Warum sagt die Politik nicht, ihr könnt die auch durchsetzen?
Naja, also wir sind ja an manchen Stellen damit konfrontiert, dass, sagen wir mal, die Disruption, die wir erlebt haben, nicht hinreichend auch im politischen Umfeld bekannt ist, inklusive mit Blick auf die Lösungen. Das heißt, und zwar gemeinsam, als Musikbranche wirklich. Und das heißt, dass da teilweise, so finde ich, falsche Schlüsse gezogen werden und dass da vermeintlich leichte Lösungen in den Raum gestellt werden, bis hin zu Leuten, die im politischen Umfeld sagen, ja gut, aber ihr habt das doch damals schon mal mit der Privatkopie und dem Kassettenrekorder hinbekommen. Wo ich immer denke, ich weiß gar nicht, wie viele Runden man noch drehen soll, um zu erklären, dass wir nicht mehr in einer Zeit sind, die vergleichbar ist mit der Kassettenrekorderzeit. Also das ist wirklich so etwas, wo wir reden an allen Stellen über Disruption. Wir reden an allen Stellen darüber, dass sich diese Gesellschaft tiefgreifend verändert hat. Wir sind eine Branche, die gezeigt hat, wie es geht. Wir haben investiert, wir sind ins Risiko gegangen. Du hast vorhin Metadaten angesprochen, Riesenthema gewesen. Immer noch ein Thema, klar, aber immer noch. Wir haben da gezeigt, dass es gehen kann. Und dann kommen Reflexe, wieso, naja, man kann doch mal eine einfache Lösung. Und außerdem ist es ja für die Startups so schwer. Und die wissen ja gar nicht, an wen sie sich wenden müssen. Wir wollen ja nicht technologischen Fortschritt verhindern. Und im Übrigen, und das ist die alte Leier, die wir ja schon kennen, aus der damaligen Zeit, wo wir gegen Tech gezündet werden, obwohl wir an so vielen Stellen längst Partnerschaften haben und immer die Partnerschaft suchen. Und da ist ja genau auch die Frage an uns beide, wie können wir das im politischen Umfeld verbessern?
Also du sagst, spielst ja, glaube ich, darauf an, Forderungen nach irgendwelchen Flatrates, ja. Vergütungsansprüche, ja. Wie auch immer. Da ist meine Meinung und das Verband ist relativ klar. Ich glaube, dass das eine falsche Annahme ist. Es ist nämlich die vermeintlich einfache Lösung, die aber, glaube ich, aus meiner Sicht den Kreativen nicht hilft. Denn es ist doch so, eine Errungenschaft der Digitalisierung ist, dass wir zu einer nutzungsbasierten Abrechnung gekommen sind. Also gab es auch im physischen Bereich schon, aber jetzt, wir haben es geschafft, das auch im digitalen Bereich einzuführen. Und das spiegelt aus meiner Sicht auch eine Wertschätzung für die Musik wider, dass man sagen kann, der Stream ist so und so viel wert, so und so viel wert. Vergütung können wir darüber diskutieren, aber grundsätzlich das Prinzip. Wenn man jetzt hingeht und sagt, ich gebe mich zufrieden mit einem Vergütungsanspruch, ist es für die Politik eine einfache Lösung, es ist auch für das Start-up vielleicht eine vermeintlich einfache Lösung, für den Kreativen ist es doch, heißt es, hier, du kriegst Geld und verteil das irgendwie und bitte sei ruhig.
Und der Markt wird gekillt, der Wettbewerb.
Absolut. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass, also mit meinem technischen begrenzten Verständnis verstehe ich, es wird Lösungen geben, auch in dem Bereich zu nutzungsbasierten Abrechnungen zu kommen. Die Modelle werden ja gerade erst ausgearbeitet und ausprobiert. Und wir hatten auch in anderen Bereichen der Digitalisierung oder Digitallizenzierung die Fälle, wo wir erstmal mit Pauschalzahlungen gearbeitet haben. Und das wurde dann Stück für Stück umgewandelt in nutzungsbasierte. Aber wenn du erstmal den Vergütungsanspruch natürlich da drin hast, kommst du davon nicht weg. Und das heißt für die Kreativen am Ende, glaube ich, ist es die schlechtere Lösung. Und deswegen, ich bin wirklich ein großer Freund von Solidarität, auch in der Branche. Wir arbeiten gerade im Verlagsbereich, müssen wir sehr viel miteinander arbeiten. Absolut. Auch kollektive Rechtewahrnehmung hat absolut seine Berechtigung da, wo sie nötig ist und wo sie dem Kreativen hilft. Aber kollektive Rechtewahrnehmung ist ja nicht dasselbe wie Vergütungsansprüche.
Ganz genau, ganz genau. Und da sind wir aber schon Vergütungsansprüche. Du hast vorhin gesagt, naja, Vergütungsdebatte können wir auch gerne drüber sprechen. Wir sind ja in einem Umfeld, wo wir feststellen, wir haben eingangs versucht, die verschiedenen Rollen und Lebenswelten aufzudröseln. Und jetzt sind wir aber da in einer Debatte über Vergütung, wer kriegt wie viel, wo muss man mehr Transparenz schaffen, was teilweise sehr kreischig geäußert wird, was teilweise auch sehr unpräzise mit Blick auf die jeweilige Rolle geäußert wird. Da frage ich dich und frage mich damit selbst natürlich auch, wie können wir da zu einer Versachlichung beitragen? Weil das, was da teilweise geäußert wird, im Übrigen bis hin zu bestimmten Per-Stream-Werten, die es so eben ja nicht gibt, wie wir wissen, die eine Annäherung sind im Nachhinein ausgerechnet. Wie können wir dazu beitragen, dass das versachlichter und entsprechend auch klarer adressiert werden kann, bevor diese nur pauschalen, leichten Lösungen in den Raum gestellt werden, die unserer Überzeugung nach wirtschaftlich absolut desaströs sind?
Also, erstens ist es so, Emotionalität gehört zu unserer Branche, glaube ich, dazu.
Bis
zu einem gewissen Grad. Sie ist sogar sehr, sehr wichtig. Aber natürlich hilft es nicht in dieser Debatte. Insofern ist es da aber, verstehe ich jeden Autoren, für den es auch viel geht, dass man da durchaus auch mal emotional wird. Aber unsere Aufgabe nochmal ist, die sachliche Lösung zu finden. Und da sind wir, glaube ich, einer Meinung, dass wir müssen die Fakten sozusagen richtig auf den Tisch kriegen, wobei da gibt es auch schon genügend Studien dazu. Also am Ende ist es doch so, wir, glaube ich, als Branche insgesamt haben ein Interesse daran. Wir sprachen vorhin darüber. Wir brauchen Songs, damit wir tolle Aufnahmen haben und damit das alles und damit der Fan tolle Musik bekommt, die ihn bewegt. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese Songs auch weiterhin entstehen können. So, Musik wird es immer geben, aber die Frage ist ja, haben wir ein professionelles Umfeld, in dem da sowas auch wachsen kann? So, es geht hier nicht darum, aus meiner Sicht, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden Autoren schaffen und Künstler schaffen. Das ist kann nicht das Ziel sein. Das war auch vorher nicht so in der Welt. Aber unsere Aufgabe sollte doch sein, ein Umfeld zu schaffen, wo jemand, der nachweislich einen Hit hat, ja, dass da dann auch was bei rumkommt, um es mal salopp zu sagen. So, jetzt kann man wieder sagen, was ist denn das, was bei rumkommen soll? Wir wissen alle, es gibt auch unterschiedliche Abrechnungsmechanismen heutzutage als früher CD-Veröffentlichung oder Vinyl-Veröffentlichung und dann kam der.
Man kann es nicht oft genug sagen, die Welt hat sich verändert, ja.
Und dann hast du auch noch an jedem Track verdient, der auf dem Album war, auch wenn er nie abgespielt wurde. Ja. Ja, das ist heute einfach anders.
Du hast vorhin angesprochen, plötzlich hast du 30 Jahre später wieder einen Riesenhit, weil er in einem Film gespielt wurde. Gab es damals auch so nicht, ne?
Genau, aber trotzdem ist es so, wie schaffen wir dieses Umfeld, dass Autoren auch, und darum geht es mir, dass sie sagen, nicht sorglos, aber einigermaßen befreit auch Musik schaffen können. Und meine Sorge ist so ein bisschen bei dem Verhältnis, was wir im Moment haben, 70%, wir wissen alle, 70, vielleicht sollten wir diesen Schritt nochmal zurückgehen, auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen, aber es ist bestimmte Fakten sind ja bekannt. Ich glaube auch nicht, dass es jemandem geholfen ist, wenn man jetzt irgendwelche Lizenzverträge offenlegt und im Internet einstellt. Das Prinzip eines Digital-Lizenzvertrages kann man überall nachlesen. Können wir beide,
aber die Leute,
auch erklären.
Viele interessieren sich ja nur für den Vertrag, der konkret dann im besten Fall noch mit Taylor Swift geschlossen wurde von dir.
Ja, aber das
konkret mit allem.
Habe ich leider nicht gemacht. Nein, aber es ist doch so, sowohl die Autoren als auch die Künstler haben sich Partner ausgesucht, sei es das Label, sei es den Verlag. Es ist unsere Aufgabe, das zu lizenzieren, in unserem Fall über die Verwertungsgesellschaften. So, und da gibt es die Möglichkeit, auch jederzeit die Informationen zu bekommen. Und wir sollten auch so offen sein, immer wieder zu erklären, wie sowas funktioniert. Ich glaube, die Intransparenz und dieses Unwohlsein entsteht dann eher dadurch, dass es nun mal komplex ist und darauf muss man sich dann auch einlassen.
Also gefühlte Intransparenz.
Es ist, also ich persönlich sehe die Intransparenz eher auf der technischen Seite, zum Beispiel, welche Streams werden jetzt tatsächlich gezählt, das ist eher sozusagen, oder wie funktioniert dieser Algorithmus tatsächlich? Warum wird mein Song da vorgeschlagen und da nicht? Das sind eher die Sachen. Und das geht dann leider doch eher Richtung Plattform. Könnt ihr das besser erklären? Warum mein Song vielleicht nicht so sichtbar ist wie ein anderer? Das hat aber nichts mit den Abrechnungsbedingungen zu tun. Ja? Und das ist auch so, dass auf dem Papier jedenfalls so, dass jeder eine angemessene Vergütung bekommen soll. Und jederzeit zu seinem Label oder Verlag oder auch zur Verwertungsgesellschaft gehen kann und sagt, erklär mir das bitte, meine Abrechnung verstehe ich nicht.
Ganz genau.
Und wir sollten das in der Lage sein, das machen zu können.
Ganz genau. Und dann bist du wieder das Thema gefühlte Intransparenz und Rollen. Du hattest es vorhin angesprochen. Dann gibt es die verschiedenen Logiken. Wer bekommt wie viel vom Kuchen? Wir bleiben davon überzeugt, dass der Kuchen insgesamt noch deutlich größer werden muss. Weil nicht zuletzt durch die Disruption, die wir erlebt haben, eine Entwertung des Musikwertes stattgefunden hat. Das heißt, da war vieles viel zu billig, weil wir mit dem Rücken an der Wand standen, aus den benannten Gründen, weil die illegale Nutzung überall umsonst zu haben war. Aber diese Binnenlogiken, also die Fragen nach, wer verhandelt mit wem und wer erlöst wie viel dann in welchem Deal, das ist doch etwas, wo, sagen wir mal, da gibt es eine Historie, da gibt es verschiedene, auch da gibt es verschiedene Studien, auch bis hin zu Entwicklung des jeweiligen Anteiles. Wer hat wie viel mehr umgesetzt im Verhältnis zu vor 20 Jahren? Wir haben eine Studie, Oxford-Studie vorgelegt zum Thema, wie viel wird investiert von der Labelseite. Dann gibt es die Studie im Auftrag von BKM, wo irgendwie ganz viel noch zusammengeschmissen wird. Aber da wird doch Politik nie rangehen können, wirklich. Also ich habe so das Gefühl, da wird so oft gefordert, da muss jetzt die Politik das lösen, diese freien, frei verhandelten Verträge zwischen Marktpartnern, darüber eine Matrix zu legen, dass jemand sagt, also in Zukunft soll das so sein, der kriegt so und so viel Prozent, der kriegt so und so viel. Nimmst du das auch so wahr, dass diese Begehrlichkeit da zunehmend entsteht? Oder ist das was, wo du sagst, nimmst du gar nicht so wahr, es geht nur um diese gefühlte Intransparenz?
Doch, ich nehme das schon wahr, auch die wachsende Ungeduld, auch je mehr sozusagen die Autoren und Künstler dann jeden Monat, wollte ich gerade sagen, eher Quartal oder halbjährlich, ihre Abrechnung sehen und sagen, ja, aber wovon soll ich denn jetzt hier leben? Also da ist der politische Druck ist da und das ist, glaube ich, das, was die handelnden Akteure da auch spüren. Aber ich bin absolut bei dir. Die Frage ist doch, was können wir denn hier als Lösung anbieten und was ist sinnvoll? Es fängt damit an, dass wir nun mal keine kleine Insel sind hier in Deutschland, sondern wir sind ein globaler Markt. Und wir haben uns, was eigentlich der Charme der Musikindustrie ist, finde ich weiterhin, und von Musik allgemein, dieses Grenzenlose. Und es bringt überhaupt nichts, wenn wir in Deutschland uns irgendwie eine Einzellösung ausdenken, wie auch immer die ist. Ich bin natürlich auch nicht dafür, dass man in privatwirtschaftliche Verhältnisse eingreift. Mein Petitum ist aber, dass wir schon uns überlegen, wenn wir alle ein Interesse daran haben, dass es weiterhin Musik gibt, dass wir halt dieses Umfeld schaffen. Naja. Und ich glaube, in dem Verhältnis zwischen dann Labelseite, Urheberseite, hat es ja in der Vergangenheit, in der letzten Zeit auch Verschiebungen gegeben. Also wenn wir allein daran sehen, wie viele Autoren inzwischen an einem Song beteiligt sind, das war früher nicht so. Was aber auch daran liegt, dass durch die Produktionsmöglichkeiten sehr viel mehr die Produzenten zum Beispiel mehr in das Urheberrecht mit reinrutschen. Das will ich gar nicht bestreiten, will auch nicht sagen, dass das unberechtigt ist, weil der Prozess halt jetzt so ist, dass Produktion und Schreiben zusammen. Nur dann verteilst du halt diesen Urheberkuchen auf immer mehr Leute. So, und jetzt ist die Frage, wir sprachen vorhin darüber auch, wie so ein Zusammenwirken zwischen Verlag, Label bzw. Label, Verlag funktionieren kann. Ich glaube schon, dass wir uns immer wieder überlegen müssen, stimmt das hier von den Proportionen noch? Wer macht jetzt eigentlich hier was? Ich sage ja nicht, du musst als Label jetzt irgendwie alles abgeben und aufgeben. Ich sage ja nur, auch die Labelseite hat ein Interesse daran, dass weiterhin gute Songs geschrieben werden und sollte auch ein Interesse daran haben, dass das Umfeld dafür stimmt.
Na, und ich denke, dabei ist ja das Thema, wie sehr hat sich das Umfeld geändert, nicht wegzudenken. Ne? Also ich glaube, wir haben halt ein Umfeld, du hast den globalen Markt angesprochen, wir haben über Demokratisierung gesprochen, sowohl der Produktionsmittel als auch des Vertriebes, kamen wir vorhin dazu. In diesem Umfeld, glaube ich, müssen wir schon auch stärker in diese Diskussion, was ist Spitzensport, was ist Breitensport, was ist Amateur, wo wir ja auch durchaus eine Diskussion sehen, mitbekommen, die sei es die Thresholds bei Spotify betrifft, sei es die Idee, wie muss man vielleicht auch da die Menschen, die Künstler anders educaten, um auch Erwartungsmanagement zu betreiben. Also, weil du gesagt hast, die Songwriting-Camps werden größer. Das ist ja was, das kann man ja auch nur bedingt kontrollieren, wenn man sagt, da kommen noch mehr Leute, die sich zusammentun und hier noch mehr. Dadurch wird ja der Kuchen nicht direkt größer. Das heißt, man muss umso mehr schauen, dass das Bewusstsein für den Wert von Musik steigt, dass der Kuchen insgesamt größer wird, dass die Rollen auch bewusst von den jeweils Kreativschaffenden angenommen werden.
Also, dass der Kuchen insgesamt größer werden muss, da sind wir uns ja einig. Ich verstehe auch nicht, warum man Musikabos nicht kontinuierlich oder regelmäßig die Preise erhöhen kann, wenn das in allen anderen Bereichen offensichtlich möglich ist. Also der Pott muss größer werden. Zumal wir reden zweimal darüber, dass irgendwie 70% werden ausgeschüttet von den Plattformen an die Rechteinhaber. Wenn man sich den APU anguckt, also den durchschnittlichen Umsatz per User, der sinkt kontinuierlich durch alle möglichen Discounts und sowas. Und das muss man vielleicht auch mal an der Stelle ein. Wir waren jetzt aber ja gerade sozusagen bei der Binnenverteilung. Da wollte ich nur darauf hinweisen, dass ich das letztendlich diese beiden Bereiche, Künstler- und Urheberseite, durchaus auch Verschiebungen stattgefunden haben und auch zusammenwachsen, was wir anfangs im Gespräch auch hatten, wo es vielleicht, für die Außenwelt ist das sowieso schon viel zu komplex, die haben jetzt an dieser Stelle schon abgeschaltet, aber das ist, wir sollen das ja organisieren. Und ich rede, nochmal, ich rede ja nicht davon, dass wir für jeden hier ein Auskommen haben und garantieren müssen, sondern ich rede davon, dass jemand, der es professionell macht und erfolgreich ist, davon und das spürt.
Genau, und da bist du halt an dem heiligen Gral unserer Branche, ab wann ist welcher Erfolg, was ist Gold, Platin wert, in welchem Umfeld, was ja es spannend macht und wo dann genau eben dieses, ich höre dein Augenmaß quasi durch, dieser Appell nach innen und nicht nach außen an die Politik. Ihr müsst jetzt mit dem Metamaß euch dranstellen und sagen, okay, hier, da ist ab der Stufe muss der dem so und so viel abgeben, so weil es nicht funktionieren kann. Also
wir sind doch auch immer, also der Markt ist viel schneller als jede Regulierung, die wir in Deutschland, Europa machen können. Und nochmal, wir sind ein globaler Markt. Also ich komme jetzt wieder zu dem Juristen, aber als Jurist würde ich mir das anders wünschen, aber so ist es nun mal nicht.
Ja, wir wollen ja eigentlich.
Als Politiker würde ich sagen, nee, wir lassen dem Markt den Rahmen und die Branche ist dann aber auch aufgefordert, was zu tun oder sich darum zu kümmern und sich dessen bewusst zu sein, dass es dieses Thema gibt.
Und ich nochmal. Also und an der Stelle so ganz, also so, wir reden ja miteinander in einer sehr liberalen Art und Weise, marktliberalen Art und Weise. Nur wir brauchen schon die klaren Rahmenbedingungen noch dazu mit Blick auf KI, ne? Weil das wird ja, diese Diskussionen überschneiden sich ja teilweise und ich glaube, dass wir an der Stelle vor allem im aktuellen geopolitischen Umfeld dafür Sorge tragen müssen, dass diese Werte, die wir uns miteinander gegeben haben, das Urheberrecht, die Haftung, nicht weiter aufgeweicht werden und man da möglichst viele Pfosten einschlägt, die dann zu mehr Klarheit führen, damit im besten Falle gute Juristen noch bessere Deals machen können, wo noch klarer ist, wer von wem was bekommt. Und alles Weitere, denke ich, ist etwas, was wir vor allem in der Branche diskutieren müssen, wo wir aber auch dafür Sorge tragen müssen, dass die Versachlichung stattfindet und dass die Themen nicht immer wieder vermischt werden. Weil gerade so auch dieses Thema Metadaten, das Thema, wer weiß eigentlich, was wie abgerechnet wird. Also das sind super spannende Fachgespräche, nur das lässt sich nicht auf dieses headlinige, kreischige, alles ist unfair reduzieren, zumal wenn dann die falschen Ableitungen getroffen werden. Also das ist was ich, wo gerade in der Zeit, in der wir leben, gerade in einer Zeit, wo wir uns unheimlich konzentriert mit dem Thema KI und Rahmenbedingungen auseinandersetzen müssen, bin ich überrascht, wie sehr das gerade politisch immer wieder durchgelassen wird.
Ja, verstehe ich, aber ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist tatsächlich Lösungen zu schaffen, Verbesserungen zu schaffen. Es gibt furchtbar viel zu tun auf der Datenseite und bei der Transparenz. Das sage ich jetzt auch sehr selbstkritisch für die Urheberseite, also auch die Zusammenarbeit zwischen Verlagen und Verwertungsgesellschaften. Jetzt gar nicht die GEMA alleine herausgestellt, da gibt es ein großes Netzwerk. Weiß ich, woher mein Geld oder wie viel ich aus Argentinien oder sonst was bekomme, sollte ich eigentlich wissen.
Und wann ich es bekomme?
Wann ich es bekomme, weiß ich aber heutzutage nicht. Obwohl wir jetzt als Peer Music ja ein großes Netzwerk haben, es ist immer noch schwierig, genau nachzuvollziehen, wie viel ich dann aus Argentinien bei mir ankommen müsste. Vielleicht ist Argentinien auch ein schwieriges Beispiel. Aber der Punkt ist klar, das ist das etwas, was wir machen müssen. In der politischen Diskussion gebe ich dir recht, es wäre gut, wenn wir das sachlicher führen würden. Nochmal, ich habe durchaus Verständnis, wenn der ein oder andere, der das Gefühl hat, ich stehe hier mit dem Rücken zur Wand und mein Lebensentwurf als Autor davon irgendwie leben zu können, ist hier gefährdet. Habe ich Verständnis für. Aber das Einzige, was wir machen können, ist tatsächlich dann die sachliche Diskussion zu führen und die Lösung. Und ich glaube, das geht an uns alle, dann auch das Vertrauen von Künstlern und Autoren in uns immer wieder zu fördern durch Transparenz und durch immer wieder erklären und auch zu sagen und auch darzustellen, dass wir auf einer Seite stehen. Und das sage ich als Verlagsmensch immer wieder, weil wir nur, ist ja der Unterschied, wir haben kein Leistungsschutzrecht. Uns geht's gut, wenn es den Autoren gut geht. Und deswegen sollten unsere Interessen eigentlich immer gleichlaufend sein. Und das ist das, wofür ich Tag für Tag mich einsetzen möchte.
Und damit das war das Schlusswort. Das war das Schlusswort. Götz, vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben das Pro-Seminar verschoben, weil wir eigentlich versucht waren, uns in die aktuelle Urheberrechtsdebatte noch tiefer reinzudrehen. Aber dann wäre der Abschaltreflex spätestens dann gekommen. Danke dir. Und genauso machen wir das versachlicht. Und bis bald.
Vielen herzlichen Dank.
So, damit sind wir wieder am Ende einer Folge von For the Recorded. Diesmal mit Götz von Einem, der uns eine Menge Einblicke in die Welt der Musikverlage geben konnte. Was macht ein Musikverlag? Welche Rolle, welche Relevanz hat ein Musikverlag im Jahr 2026? Aber wir haben auch über viele andere Themen gesprochen. KI, Urheberrecht, Vergütung, Verträge, Juristen. Und dabei ist euch das große juristische Pro-Seminar erspart geblieben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns bald wieder. Gebt gerne Feedback. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Instagram oder Facebook.